morning. This is CKCU Literary News. I am Hans-Georg Ruprecht, bringing you the literary echo from German-speaking countries. Das literarische Echo, heute mit Helmut Zobel, Co-Moderator. Helmut, kommen wir nochmal auf ein ganz zentrales Thema zu sprechen in der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur, nämlich Erinnerung, Wahrheit und Fiktion. Das zentrale Thema, um das es geht, nämlich das Verhältnis zwischen dem, was passiert, wenn sich ein Autor an etwas erinnert, das im Erzählverlauf darstellt und dabei sich um poetische, dichterische Wahrheit bemüht, aber letztlich fiktiv daran arbeitet, also ein Kunstwerk schafft, das in einer gewissen Weise auch ein Werk der literarischen Einbildungskraft ist. Und wie ich ja schon sagte, das gesamte Werk von Winfried Georg Sebald ist in diesem Zusammenhang von einer ganz hervorragenden Bedeutung. Ist dir das auch aufgefallen, Helmut?
Man sagt Sebald nach, er hätte eine Poetik der Erinnerung geschaffen in seinem Werk. Und ganz zentral natürlich auch in dem Buch, das heute Gegenstand unseres Gesprächs ist, Austerlitz.
Ja, also es ist 2001 erschienen. Mhm. Ja, also jetzt schon liegt etwas zurück bei Hansa in München. Und ja, dieses Buch ist insofern auch natürlich berühmt geworden, weil es im selben Jahr erschienen ist, in dem dieser bedeutende Schriftsteller und Literaturwissenschaftler tödlich verunglückte, nicht wahr? Mhm. Und der bekannterweise seit 1966 zunächst an der Universität Manchester und dann an der Universität East Anglia in Norwich neue deutsche Literatur lehrte.
Bei Katja Petrovskaya, vielleicht Esther, haben wir schon ausgeführt, dass sie ebenfalls in ihrem Werk das Problem der Erinnerung darstellt. Beide Werke, Austerlitz und vielleicht Esther, thematisieren in meinen Augen das Problem, dass sich der Nachgeneration, wenn man so will, stellt, die also keinen persönlichen Zugang haben mehr zu dem Geschehen, das wir im Allgemeinen als den Holocaust bezeichnen, keine persönlichen Erinnerungen. Beide Protagonisten in Sebald, Austerlitz und auch in Petrovskaya, vielleicht Esther, beide Protagonisten wollen also Lücken in ihrer Biografie, in ihrer Vergangenheit auffüllen und haben, wie gesagt, keine persönlichen Erinnerungen und sind also auf den Versuch angewiesen, eine Art Spurensuche, diese Vergangenheit wieder auferstehen zu lassen. Ja, vielleicht könnte man das so sagen.
Ja, mit dem Unterschied, dass es bei Sebald ja nun um einen Menschen handelt, der dank des Kindertransportes dem Holocaust entgangen ist, der in England groß geworden ist und der dort unter dem Namen David Elias heranwuchs. Ich würde sagen, im Vergleich zu den Autoren, die wir bereits erwähnt haben, also nicht nur Katja Petrovskaya, auch Urs Widmer, Eugen Ruge, Felicitas Hoppe, ist es in Sebalds Büchern, in verschiedenen Werken, doch so, dass man sagen kann, der Schriftsteller beschäftigt sich mit dieser doch künstlerisch so schwierigen Frage, nämlich inwieweit die schwer zu ergründende, ja letztlich nicht zu begründende, nicht zu belegende Beziehung, sagen wir mal, zwischen Literatur und dokumentarisch, bildlich festgehaltenen ja, Erinnerungsstücken oder sogar Erinnerungsspeichern, ja, beispielsweise Fotos, aufzuzeigen ist. Ja. Mhm. Und das ist in seinem Werk natürlich etwas ganz Neues.
Ja, also du beziehst dich auf den Gebrauch, den Sebald macht von visuellem Material, Skizzen, Bilder, Fotografien, die in den Text seines Werkes auch zuletzt eingefügt sind und die an vielen Stellen zweideutig sind. Man weiß nicht so, der Leser selber ist aufgerufen, den Bezug zur Erzählung, zum Text herzustellen. Oft ist es etwas ambig, bleibt auch ambig. Und in vielen Fällen soll das vielleicht den Text erhellen. Interessant finde ich, dass wenn man das Bemühen Austerlitz näher betrachtet, dass doch der Versuch, von Ort zu Ort zu reisen und verschiedene Städte zu besuchen, sein Versuch, eine Identität aufgrund der besuchten Orte und dergleichen zu schaffen, doch nicht gelingt. Und man könnte vielleicht sagen, ich weiß nicht, ob du mir da recht geben würdest, aber dass vielleicht gerade dieses Bildmaterial ein Versuch ist, das zu kompensieren irgendwie, ja, dass man durch diese Art Erinnerungsstücke ein abgerundeteres Bild herstellen möchte. Ich weiß nicht, ob du mir da recht geben würdest.
Ja, zunächst die Frage der Identität. Er weiß ja, ich rede jetzt hier von Jacques Austerlitz, ja? Er weiß ja, wer er ist. Er ist David Elias. Er ist der Adoptivsohn eines calvinistischen Priesters in London.
Ja.
Und er erfährt in seiner Jugendzeit, dass er ja eigentlich Jacques Austerlitz heißt. Und das wirft für ihn Fragen auf. Nun, um es mal konkret zu sagen, an einem Beispiel eben in Bezug auf dieses Bildmaterial. Es ist uns als Lesern nicht völlig eindeutig, wer dieses Material dort einlegt. Natürlich ist es der Schriftsteller, natürlich ist es W.G. Sebald. Ja? Aber es ist, wenn wir dem Erzähler folgen, nicht immer zu überschauen, warum an dieser Stelle bestimmte Bilddokumente eingelegt werden. Zum Beispiel jetzt etwas ganz Treffendes. Und man kann sich eben fragen, was wird damit eigentlich bewirkt? Du sagtest es schon, ich war auf der Suche nach den Spuren seiner im Holocaust umgekommenen Mutter, der Agatha, reist Jacques Austerlitz nach Teresin bei Prag. In diesem Zusammenhang, wie gesagt, blendet der Autor ohne jeden Kommentar einen handgezeichneten Plan des Konzentrationslagers Theresienstadt ein. Ferner eine Briefmarke aus der Nazizeit, auf der im Schwarz-Weiß-Druck eine idyllische Landschaft zu sehen ist mit dem Namen Theresienstadt. Dann auch ein gedrucktes Blatt, auf dem zu lesen ist, unter dem Titel Soziologie, eine Reihe von Aufgabenbereichen, die, und das ist auch auf dem Blatt zu lesen, ich gebe hier den Begriff an, ein Verzeichnis der als Sondererweisungen bezeichneten Arbeiten gibt. So ist da zu lesen mit 22 Aufgabenbereichen für KZ-Häftlinge, das wird nicht gesagt, aber das ist anzunehmen, von der Dienststelle, so heißt es, bis zur SS-Garage, vom Schießstand bis zum Holzkohlenerzeugungsort. Ja. Die Frage ist nun, was vermag diese Archive im Sinne des metaphysischen, ja, kulturellen Zusammenhangs, also nicht eines Archivs, sondern die Archive als der Raum der Erinnerung, das ist eine Art von Gedächtnis speichern. Was vermag das im Erzählverlauf des Werkes Austerlitz von W.G. Sebald an Bedeutungen zu stiften, zu vermitteln? Ja?
Mhm.
Und ich würde sagen, mit dieser Fragestellung betritt Sebald im Vergleich zu den von uns behandelten Autoren Neuland.
Das auf jeden Fall, da würde ich dir voll zustimmen. Gerade also der Einsatz von diesem visuellen Material ist etwas, das Sebalds Werk von den anderen abhebt, auszeichnet. Ja. Aber ich möchte ihm, für mich kommt immer also die Frage so in den Vordergrund. Er hat ja seine frühe Kindheit verdrängt und ist in England aufgewachsen. Ich habe das auf jeden Fall darauf bezogen, dass er also dass er seine frühe Kindheit verdrängt hat. Und, nein,
also, na Helmut, also entschuldigen, ich meine, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Wenn man als Kind, als Kleinkind in London ankommt, auf der Liverpool Street Station, dort in Empfang genommen wird und dort als der David Elias aufwächst, dann weiß man doch, wer man ist.
Ja, ja, man kann aber auf jeden Fall als 7-, 8-, 9-Jährige dann diese ersten, vielleicht bewusst erlebten 2 Jahre der frühen Kindheit, ich weiß nicht einmal, ab wann man von bewusst erlebten sprechen kann, aber sagen wir 3., 4. Lebensjahr, dass man diese Jahre einfach, weil es nicht in Einklang zu bringen ist mit dem, was man jetzt ist,
dass man es verdrängt. Da gebe ich dir völlig recht.
Und ich glaube, das ist vielleicht für viele Kinder von Einwanderern ein häufig vorkommender Vorgang, dass man sich der Umwelt anpassen will und die frühe Kindheit in einem anderen Land passt nicht in dieses Bild, nicht? Ja. Das habe ich gemeint im Grunde.
Gut. Ja, sehr gut. Also natürlich, also als eine Art normaler Reflex, nicht wahr?
Ja, nicht dann.
Man will ja auch nicht anders sein, nicht? Man will sich dann nicht irgendwie als jemand darstellen, der man im Zusammenhang des Familienlebens, eben als Sohn des kalvinistischen Prediers Emir Elias und seiner Frau Gwendolyn, nun mal nicht mehr ist. Man ist nicht mehr Jack Austerlitz und den Namen erfährt er ja auch später erst.
Ja, nicht wahr? Das stimmt. Ja. Ja, gut. Und also vor dieser Problematik, keine persönlichen Erinnerungen an das, was früher mal geschehen ist, außer die paar vielleicht aus seiner frühen Kindheit. Aber auch da sind kaum Spuren vorhanden, denn später auf seinen Reisen, wo er also dann versucht, die einzelnen Stücke seiner Kindheit sich zusammenzusetzen und in Prag auf sein ehemaliges Kindermädchen stößt, die ist es eigentlich, die ihn praktisch in Erinnerung ruft, ja, dass er als Kind, dass in dem Heim 2, 3 Sprachen gesprochen wurden, Jiddisch und Deutsch und Tschechisch. Und also man kann wirklich sagen, die persönlichen Erinnerungen fehlen fast nicht. Und gerade diese Reise, die er dann unternimmt, auch auf die Spurensuche, wie du gesagt hast, dient also dem Zweck, sich eine Identität zu schaffen, zu stiften, nicht? Die also im Einklang mit dem Leben seiner Eltern und dergleichen.
At CKCU FM 93.1, this is The Literary Echo from German-speaking countries, brought to you by the listener-supported radio station of Carleton University in Ottawa.
Ist es Zufall oder ist es gewollt, dass diese Art des Sich-Selbst-Findens, oder um es ganz konkret zu sagen, es ist ja eine Art Konversion, nicht wahr? Mhm. Im kulturellen Sinne von einem Lebensweg eines kalvinistisch Erzogenen zur Zurückfindung ins Judentum, nicht wahr? Dass in diesem Zusammenhang ein Bezug hergestellt wird von Sebald und man kann das als einen Zufall empfinden oder als einen literarischen Gestaltungsbogen, ja, oder eine Art künstlerisch verwebtes intertextuelles Verbindungsgefüge, nämlich dass am 24.12.1911 Franz Kafka in sein Tagebuch, also am Heiligen Abend, schreibt, diese Passage hier ist in Kafkas Tagebüchern zu finden, aus dem Jahre 1910 bis 1923, unter dem 24. Dezember 1911. Zitat: Heute Vormittag Beschneidung meines Neffens, ein kleiner, krummbeiniger Mann aus der Litz, der schon 2.800 Beschneidungen hinter sich hat, führt die Sache sehr geschickt aus. Ende des Zitats und so weiter und so weiter. Ja, nun, ist da ein Bezug zu verstehen, eben der Wiederaufnahme in den Bund. Denn so heißt es ja bei Kafka, das Zitat geht dann weiter, gleich ist alles gut, das Kind hat kaum geweint, jetzt kommt nur noch ein kleines Gebet, währenddessen der Mule Wein trinkt und mit seinem noch nicht ganz blutfreien Fingern etwas Wein an die Lippen des Kindes bringt. Die Anwesenden beten, wie er nun gelangt ist in den Bund, so soll er gelangen zur Kenntnis der Tora, zum glücklichen Ehebund und zur Ausübung guter Werke. So das Gebet. Das heißt, die Frage stelle ich mir, mit der Namensfindung wird in der Tat David Elias nicht nur der aus Prag stammende Junge, der nun Jacques Austerlitz heißt, sondern er wird letztlich auf einem höheren Niveau der symbolhaften Inhalte wieder in den Bund aufgenommen. Er ist in dem Bund. Er ist wahrscheinlich auch schon so von den Eltern in den Bund aufgenommen worden, aber das ist ihm nicht so bewusst gewesen. Nicht wahr? Das heißt also, die Umnennung, die Neubesinnung auf den Namen ist eine Rückkehr in den Bund, würde ich sagen, im Sinne.
Ja, also das ist natürlich ein Bezug, der einleuchtet. Man könnte natürlich auch folgende Überlegung anstellen. Familien wie die von Jacques Austerlitz, osteuropäische Juden, gehörten eigentlich drei Kulturgemeinschaften an. Der Deutschen, der Slawischen und auch der Jüdischen oder Jiddischen. Ja? Und von daher gesehen könnte man sagen, Austerlitz, er hieß mit Vornamen Jacques. Und das ist eigentlich ein Name, der keinem dieser drei Kulturgemeinschaften entstammt. Aber es ist auch ein europäischer Name, wenn man so will. Ja? Oder man kann den Namen in den europäischen Kulturraum einordnen. Und Austerlitz, man kann sagen, ja, es ist eine Vielvölkerschlacht gewesen, Franzosen waren daran beteiligt, Österreicher, Preußen, Russen und so weiter. Und vielleicht will er mit dem Namen Austerlitz, der Bezug zu Kafka ist durchaus möglich, will ich auch gar nicht irgendwie bezweifeln, aber vielleicht will er auch einen anderen Bezug herstellen, also eben diesen gesamteuropäischen, ja, ist möglich.
Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, denn, weiß ich mal, der Austerlitz interessiert sich für Bahnhofsarchitektur. Er ist ja Kunsthistoriker und in dem Buch werden auch Bilddokumente eingelegt, sind vom Autor Bilddokumente eingelegt worden, die an Bahnhofshallen denken lassen. Und es wird aber nicht so genannt. Es gibt natürlich den sehr bekannten Bahnhof La Gare d'Austerlitz in Paris, nicht wahr? Ja. Auch das ist ein Thema, nicht wahr? Das damit angeschnitten worden ist. Ja. Ist es Zufall? Ist es ein literarischer Kunstgriff von Sebald, dass zum Beispiel auch, und das haben Literaturwissenschaftler längst herausgefunden, ist es ein Zufall, dass bei Einmarsch der Nazis im März 1939 in Prag nachweislich 7 Personen in Prag lebten mit dem Nachnamen Austerlitz. Darunter auch eine Agatha Austerlitz, die denselben Namen trägt wie die Mutter von Jacques Austerlitz. Ist das ein bewusster Bezug auf ein Opfer des Holocaust oder ist es Glücksfall gewesen für den Schriftsteller, dass da tatsächlich sagen wir, dem Leser oder dem Kenner der Fakten klar gemacht wird, ja, diese Agatha Austerlitz, die hat es vielleicht tatsächlich gegeben, so wie ich sie beschreibe in dem Buch. Ja? Ja. Aber diese Frage wird nicht beantwortet, nicht wahr? Sie gehört in den Raum dieser großen Archive, des Gedächtnisspeichers unserer Zeit. Und dieser Kunstgriff oder diese Art, sich auf dokumentarisch, aber auch fiktive Weise dem Unaussprechlichen, dem Vergangenen zu nähern. Ich würde sagen, das ist Sebalds ganz große Leistung. Und dazu kommt natürlich auch, ich glaube, da müssten wir uns mal genauer darüber unterhalten, wie das von der Sprache her geleistet wird. Denn Kritiker haben ja auch beobachtet, wie verschachtelt, wie raffiniert er die Erzählhaltung eben nun gestaltet, indem er es immer wieder zweimal von der eigentlichen Quelle entfernt bringt.
Ja, nicht? Ja.
Okay. Wie kannst du mal erklären, wie läuft das?
Ja, dann? Also gerne. Der Schreibstil ist an vielen Stellen sehr verschachtelt, wenn man so will. Ja, ein Satz in einem anderen verschachtelt. Und Verben der Kommunikation, sodass man eine Aneinanderreihung hat von sagte, erzählte, erinnerte sich. Ja. Und man könnte das vielleicht dahin deuten, dass dadurch die Bruchstückhaftigkeit, die Unzuverlässigkeit dieses Erzählten hervorgehoben wird, ganz deutlich wird, nicht? Und es verweist wieder auf, was in meinen Augen so zentral in diesem Buch ist, die Unzulänglichkeit der Erinnerung, diese Vergangenheit wieder auferstehen zu lassen, nicht? Ja. Ich glaube, das wird durch dieses Wiederholte, sagte, erzählte, erinnerte sich und so, wird das sehr schön zum Ausdruck gebracht. Ja, vielleicht könnte ich noch einmal ganz kurz auf Katja Petrowskaja über das, was ihrer Großmutter zugestoßen ist, zurückkommen. Entscheidend, finde ich, ist doch, dass es fehlt konkretes Wissen über den Ausgang ihres Schicksals. Und sie versucht also mittels Imagination und Intuition, Ahnung vielleicht, eine Art Wahrheit zu konstruieren, ja, über das, was ihrer Großmutter zugestoßen ist. Und das ist eben diese Verbindung von Erinnerung und Imagination.
Ja, das Interessante an ihrem Roman ist die Tatsache, dass sie sich als Schriftstellerin bewusst darüber ist, inwieweit der Gebrauch des Deutschen eine Art Entfremdung geschaffen hat. Denn sie ist sich ja zunächst als Ukrainerin, als eine Frau, die nicht in Deutschland groß geworden ist, darüber klar, dass ihre Geschichte nun eigentlich in ihrer Muttersprache erzählt werden sollte. Und da sagt sie, also sie sagt auf der Leipziger Buchmesse, und da habe ich sie gehört, aber die deutsche Sprache hat eine Art Entfremdung geschaffen. So, als geht es nicht um meine Familie. Also es ist so, es hat sich in gewisser Weise zu einem Gleichnis entwickelt, weil es tatsächlich keinen Grund gab, das auf Deutsch zu schreiben, außer zu sagen, dass die deutsche Sprache das einzig Fiktive in diesem Buch ist. Das heißt, sie imaginiert Esthers Geschichte mit Hilfe der deutschen Sprache. Und auf diese Weise wird es eben dichterische Wahrheit. Es wird auf Deutsch gedichtet oder erdichtet. Nicht wahr? Und das ist eben ein anderes Beispiel dafür, inwiefern die Sprache des Dichters so entscheidend dazu beiträgt, dass das Erinnern und das Wahrsagen über das Erinnerte und das Fiktive zusammenwirken. Nicht wahr?
Für mich war interessant, dass bei Sebald eben diese Unzulänglichkeit der Erinnerung deutlich wird. Er ist also wirklich mit Ausnahme des Kindermädchens, die etwas seine frühe Kindheit für ihn erhält, ist die Spurensuche nicht sehr,
trächtig geworden.
Ja, und bei Katja Petrowskaja, vielleicht Esther, vielleicht könnte man das so sehen, anstelle des Dokumentarmaterials, das Sebald in seine Erzählung einfügt, Petrowskaja verlässt sich vielmehr auf Imagination oder Eingebung, Ahnung, um die Lücken, die also in der Erinnerung sind, die nicht aufgefüllt werden können durch Hörensagen und dergleichen, um diese Lücken zu füllen. Also einmal ein Akzent auf die Imagination bei Petrowskaja und bei Sebald dann, der vielleicht radikal neu, es gibt ja andere Werke, die auch Bildmaterial verwenden, aber doch diese interessante, innovative,
Verknüpfung,
diese, diese interessante
Überschneidung,
von Text, Prosa und Bild. Ich weiß nicht, ob das...
Da gebe ich dir recht. Was natürlich bei Petrowskaja auch bewundernswert ist, und mir hat das sehr gut gefallen, als ich das Buch las, ihre Art, ich benutze das Verb wieder, Landschaft zu lesen, nicht wahr? Mhm. Landschaft so zu erkennen und auch zu beschreiben, dass das eben auch so wie ein offenes Buch ist. Ja? Also die Landschaft ist nicht bloß so eine Bildbeschreibung, sondern ist auch dokumentarisch belegbar und auch ja, aussagefähig in Bezug auf das, worum es der Erzählerin geht. Mhm. Helmut, ich glaube, wir haben das Thema so etwa umrissen, nicht wahr? Und wir können unsere Hörer nur anregen, nicht wahr? Die Werke, die wir hier besprochen haben, nochmal zu lesen. Denn es ist, glaube ich, wohl doch ein ganz zentrales Thema in der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur, nämlich Erinnerung, Wahrheit und Fiktion. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Nicht? Ja, wiederhören.
Wiederhören.
Das war CKCU Literary News, das literarische Echo aus deutschsprachigen Ländern auf FM 93,1 im Campusradio der Carleton University in Ottawa, Kanada. Im Internet hören Sie uns, indem Sie CKCU Literary News in den Browser schreiben. Dort finden Sie auch unser Podcast. Auf Facebook und Twitter sind wir unter CKCU Lit News zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören.